Gnade sei mit uns, Barmherzigkeit und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Und nun höret Gottes Wort, wie es uns geschrieben ist, durch den Psalmisten im 37. Psalm, im 5. Vers: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und in einer modernen Fassung heißt das so: Leg dein Schicksal in Gottes Hand. Verlass dich auf ihn. Er macht es richtig. Amen. Liebe Gemeinde, ja, wenn man jung ist, dann meint man, meine Zukunft, meine Planung fürs Leben und meine Wünsche, auch meine Begabung und meine Fähigkeiten, die nehme ich selber in die Hand und mache was draus, so gut es geht. Das mag eine Weile ganz gut gehen. Und dann merkt man es, es geht nicht alles, so wie ich dachte. Und dann wird's noch ärger. Ich kann nicht alles, was ich mir vorgenommen habe. Und dann kommen die Einschränkungen. Ich darf gar nicht alles, was ich gern machen würde. Und am Schluss will ich's auch gar nicht mehr. Meine Zukunft selber in die Hand nehmen? Aus, der Traum. Und ich erkenne, mein Schicksal ist gar nie in meiner Hand gewesen. Und jetzt steht es erst recht in fremden Händen. Die leiten mich und bringen mich weiter, aber manchmal nicht dahin, wo ich es geplant, gemeint und gedacht hätte. Oh Schreck! Und da kommt dieses Psalmwort, gewiss wohl bekannt, und sagt: Leg dein Schicksal in Gottes Hand. Ja, liebe Gemeinde, wie geht das denn? In die eigenen Hände nehmen, das weiß noch jeder Junge, das geht irgendwie. Die Jungen wissen schon. Aber das Schicksal in Gottes Hand, wie geht das? Und da hat mir in Prag draußen einmal eine alte Frau gesagt: Ja, das ist ganz einfach. Gottes Telefonnummer, kennen Sie die nicht, Herr Pfarrer? Oh, was? Gottes Telefonnummer, dass man ihn anrufen könnte, habe ich noch nicht gewusst. Ja, aber das ist doch einfach. 5015. Die Nummer kann man gut behalten. 5015. Das ist der Psalm, mit dem ich euch eingangs grüßen durfte. 5015. Denn da steht: Rufe mich an. Ah ja. Rufe mich an in der Not. Das ist Gottes Telefonnummer. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Ah, Gottes Hand, mein Schicksal in Gottes Hand. Habt ihr euch Gottes Hand schon einmal vorgestellt? Die muss ziemlich groß und weit sein. Viel weiter als bis zur Stirnufer. Gottes Hand. Die hat 10 Finger. Die 10 Gebote, nicht wahr? Ein Leben in Gottes Hand kommt an diesen 10 Fingern, den 10 Geboten Gottes, nicht vorbei. Sie sind deutlich und klar und stellen uns vor die Ohren, vor die Augen und vors Herz, was recht und gut ist und was falsch ist und schlecht und gar nicht geht. Gottes Hand, das sind die 2 Tafeln der 10 Gebote. Ein Leben gegen die 2. Tafel, nicht wahr? Das geht überhaupt nicht. Vater und Mutter ehren, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht töten. Neid entwickeln, auf den Nächsten und falsches Zeugnis reden, das geht nicht. Und wir merken es, es geht eben bis zu unserem Giet und Niet hier im Tal. Gute Weisung, was nicht geht. Alles dies Menschliche und allzu Menschliche, da ist Scheitern programmiert. Lass das. Und dann ist da noch die 1. Tafel, die bringt Ordnung ins Leben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Dienst, dem Sklavenhaus geführt hat. Sollst keinen anderen Göttern nachlaufen und ihnen dienen? Da lernen wir, was oben ist und was unten, was übergeordnet ist im Leben und was untergeordnet ist. Wir spüren, was groß ist und was klein. Seht ihr, zwischen Gottes Fingern, da ist eine andere Optik als die Optik unserer Brillen. Gott, der Herr, sieht eben anders als unsere Augen. Er hat eine andere Optik. Da ist der Turmbau von Babel, wie die Bibel erzählt, so klein, dass er dies größte Bauwerk der Menschheit für Jahrtausende gar nicht sehen kann von seinem Thron aus. Da muss er extra hinunterfahren, um es überhaupt zu sehen. Aber den kleinen David, der in seinem Namen vor den Riesen Goliath tritt, den hat er in der Hand. Dessen Leben steht in Gottes Hand. Die 1. Tafel bringt es in Ordnung. Sie sagt, was zuerst ist und was danach kommt. Und ist gut, wenn wir unsere Prioritäten im Leben eben nach diesem zuerst und danach auch noch setzen, damit alles an einen guten Platz kommt. Auch die Freiheiten, die wir haben und genießen dürfen, dass sie in Gottes Namen bleiben und stehen dürfen und wir dafür dankbar sind. Ja, wenn ein Schicksal nicht mehr in meiner Hand ist, Herr Jesus, was ist dann das höchste Gebot? So hat ihn ein Pharisäer gefragt, was sollen wir dann tun? Da sagt der Herr, das sind 2 Gebote. Wie die 2 Hände Gottes mit den 10 Fingern. Gottes Liebe und Nächstenliebe, das ist das höchste Gebot. Das sind 2 Pole wie beim elektrischen Strom. Eines läuft ohne das andere nicht. Eines ohne das andere taugt nicht. Nächstenliebe ohne Gottes Liebe, das seid bald einmal ein Ende und läuft davon in der Not. Und Gottes Liebe ohne Nächstenliebe verliert bald einmal das Ziel, den Nächsten aus den Augen. Darum erhebt der Herr sein Antlitz auf uns im Segen, dass wir aneinander erkennen, unseren Nächsten und Gottes Angesicht. Da kommt's zum Ziel, die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Der Prophet Micha, der Adventsprophet, der vom Segen über Bethlehem wusste, hat gesagt: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Liebe üben, Gottes Wort halten und demütig sein vor deinem Gott. Und da haben wir nun diese Geschichte vom Seesturm. Wie der Herr Jesus mit seinen 12 Jüngern im Boot gegen Abend nach einer langen Predigt über den See Genezareth fährt. Er ist 9 Kilometer breit und 16 Kilometer lang, der See. Ringsumher aber die Berge gehen bis 1200 Meter. Und wenn's da herunterbläst, dann steht man vor unvorhersehbaren Wasserwänden. Stand ich auch einmal. Es brauchte keine 5 Minuten, bis wir durchnass waren am Ufer des Sees vor diesen Wasserwänden. Der Herr Jesus ist müde vom Ganztagunterricht. Endlich kann er schlafen und ruhen hinten im Heck des Bootes. Der Evangelist Markus weiß sogar, dass die Jünger ihm ein Kissen bereit hatten. Welche Liebe der Jünger, der Schüler zu ihrem Lehrer. Aber nun geht's nicht weiter. Da sind die Wasser wie Wände vor dem Schiff und bedecken das Schiff, so steht's da. Hilf, Herr, wir gehen unter. Mehr braucht's nicht. Das ist genau ihre Situation. Das ist die reine Wahrheit und sie schreien vor Not um die Hilfe des Herrn. Wie es im Telefon 5015 heißt, rufe mich an in der Not. So tun sie, die Jünger. Nichts geht mehr. Hilf, Herr, wir gehen unter. Da gibt es zu dieser Geschichte eine kleine Zeichnung. Sie füllt den Anfangsbuchstaben im Hita-Kodex, der ist gut 1000 Jahre alt. Da hat die Äbtissin eines Klosters diese Geschichte bedacht und hat malen lassen, was sie davon verstanden hat. Da geht alles drunter und drüber. Kein gerader Strich. Alles durcheinander. Die Ruder der Jünger, das Segel ist weggeflogen, der Mast steht schief und das Boot geht unter ins Meer. Einzig und allein hängt der Ärmel des Lehrers, des Herrn Jesu, über die Bordwand nach außen. Und die Vorderkante dieses Ärmels in dem ganzen Chaos ist pfeifengerade, wie gemalt mit dem Lineal. Ja, er schläft. Er schläft. Das ist das ganze Evangelium. Mitten in dem, was den Jüngern Angst macht, was da tobt und wütet, wo sie vor Furcht erzittern und alles fahren lassen, er schläft. Sein ist die Ruhe. da dürfen sie auch stille werden. Und er sagt es ihnen, ihr Kleingläubigen, wieso habt ihr denn Angst? Und erst nach diesem Verweis, nach diesem Ruf, an seiner Ruhe doch teilzunehmen, in die Stille zu kommen, in aller Not, steht er auf, bedroht den Wind und die Wellen, und es ist Ruhe, denn seine Ruhe herrscht. Die gerade Vorderkante seines Ärmels ist mächtiger als das ganze Chaos, das da durcheinander geht. Ich denke, das ist gut zu wissen. Rufe mich an in der Not. Nimm teil an Gottes Ruhe. Suche die Stille vor seinem Angesicht. Das ist das Wählen der Nummer des Herrn. In Ruhe und in Stille an seiner Ruhe teilnehmen. Und dann weiß die Not, was oben und unten ist, was zuerst kommt und was danach. Und man muss nicht mehr reagieren auf das, was da über einen hineinbricht, sondern hat Teil an dem, was der Herr Ruhe und Stille nennt. Ich denke, wir kennen alle solche Schicksale, auch in unserem Dorf, in unserer Gemeinde, vielleicht auch in unserer Familie ganz nah. Menschen, die ruhig bleiben, die wissen von Gottes Ruhe und von der Stille, die um ihn her ist. Stille halten, Stille suchen. Dazu hilft gewiss auch die durchbohrte Hand Jesu Christi am Kreuz. War sie nicht fixiert, ganz still mit Nägeln gar? Wie kann diese ruhige Hand helfen? Und doch geschieht Rettung bis auf diesen Tag, gerade durch seine leidgezeichneten Hände. Liebe Gemeinde, so geht das mit dem Segen. So geht das mit dem Ruhen in Gottes Hand. Da kommt der Segen bis zu uns. Glaube und Liebe und Hoffnung. Da, wo nichts zu glauben, zu lieben und zu hoffen war. Stille werden vor Gottes Angesicht, auf seine Hilfe warten. Nicht anrufen, als erwarte man da nichts, doch alles von ihm erwarten und ihm vertrauen, dass er Kraft gibt im Leben und im Sterben. Kraft bis in den Tod, dass es gut werde. Soll ich euch nun noch erzählen von meinen Vorfahren, die seit 1000 Jahren Warften und Deiche gegen das Meer, gegen die Nordsee, die Mordsee bauten und immer wieder und wieder von den gewaltigen Fluten dieses Meeres errettet wurden? Als Maturant war ich nachts einmal mit auf dem Deich, als die Sturmflut schon eine Stunde vor der Hochflut über die Deichkrone hinwegfegte. Sie suchte den Deich von hinten her auszuhöhlen, dass er dann zerbricht. Und die wenigen Sandsäcke der vielen Männer da oben auf der Deichkrone, hilfloser Plunder gegen die eiskalte See, die da hereinbrüllte. Und die würde viele tausende Menschen und Tiere in den Tod reißen. Da ging die Flut plötzlich zurück. Ein alter Mann hat es zuerst gesehen. Und wir, die wir als Hilfspersonal da standen mit unseren Sandsäcken, konnten es nicht glauben zunächst. Aber dann war es doch so. Die Flut ging zurück. Viel später erfuhren wir, dass weiter im Inland ein Deich gebrochen sei und dass in die weite Heide das Meer dort, das Wasser dort zurückging. Wir hielten einen Dankgottesdienst den anderen Tag. Und nun sollte die ganze Predigt heute zu diesem Psalmvers: Stell dein Leben in Gottes Hand. Er wird es recht machen. Die ganze Predigt sollte zu diesem Psalmvers sein: Mich sollst du preisen. Und heute, im Alter, weiß ich, unser ganzes Leben hat ja kaum Zeit genug, dem bewahrenden Herrn Jesus Christus gebührend zu danken, ein ums andere Mal. Kaum genug Zeit. Und er hat so oft geholfen, so bewahrt. Liebe Gemeinde, der Herr mit dieser großen, weiten Hand, der hat seine Engel überall da, wo er sie braucht und haben will. Gottes Engel brauchen nicht einmal Flügel. Nein, Gottes Engel sind einfach schon da und sie tun die Hilfe, die nötig ist, auch hier heute Morgen, so wie gestern und in den kommenden Tagen und Wochen, die vor uns sind. Kraft fürs Leben und Kraft fürs Sterben bis in den Tod. Und wir dürfen seine Hilfe annehmen und vertrauen, dass sie da ist. Auch wo wir vor einem Todesfall stehen, fast verzweifelt. Gott, der Herr, meint es gut. Das haben wir zu sagen, zu bedenken und trachten zu verstehen. Wir können gar nie ermessen, wie er es gut meint, wie gut er es meint, wie nah seine Hilfe ist, wie er es gut meint, oft so anders, als wir denken. Und wie viel besser, als wir es je meinen oder auch nur erbitten können. Das ist das Zeugnis auch meines so langen Lebens. Und sagen wir nicht drum hier im Tal immer noch, Pirti Gott? Ja, er kann es auch und tut's. Drum sagen wir nachher, Gott sei Dank. Ja, ihm gebührt der Dank. Dem Herrn Jesus Christus, Gott dem Sohn, ihm gebührt wirklich der Dank von all unserem Können und Vermögen. Und auch vor der Predigt heute Morgen. Amen.